Ja, ich mache es mir heute wieder mal ein bisschen gemütlich. Also ich habe vielen schon gesagt, ich mache heute nur Winke-Winke, weil ich ein bisschen einen gepalen Infekt habe, was ich euch nicht gönne. Ich behalte es lieber für mich. Aber ich freue mich riesig, heute hier sein zu können und mit euch die Geburt des Königs zu feiern. Ich verzichte erstmal ganz bewusst auf den Begriff, den wir normalerweise zu der gewissen Jahreszeit Ende Dezember benutzen, sondern dass wir wirklich darüber nachdenken, es geht um die Geburt eines Königs. Nun, bei Königshäusern ist es so, die haben meist eine sehr lange Geschichte, die sie gut aufzeichnen können. Nun, ich stamme wahrhaftig aus keinem Königshaus, aber ich habe mich eigentlich schon lange für die Geschichte meiner Familie interessiert. Ich weiß noch, als Kind hat es mich immer interessiert, was meine Großmutter versucht hat, über unsere Familiengeschichte rauszufinden und wie sie mir gezeigt hat, dass wir damals jedenfalls noch den Reisepass von meinem Ur-Ur-Großvater hatten, also der von Deutschland nach Amerika ausgewandert ist, 1855. Leider scheint es so gekommen zu sein, dass in ihren späteren Jahren, als sie ein bisschen verwirrt war, ist dieses Dokument verloren gegangen. Aber trotzdem, das hat mich damals schon fasziniert. Und ich habe selber erst angefangen, ein bisschen meine Familiengeschichte selber zu erforschen. Hatte ich meinen ersten Erfolg, als ich 17 war. Da war ich das erste Mal in Deutschland und ich konnte zu dem Dorf hin, wo mein Ur-Ur-Großvater geboren wurde, wo seine Familie herstammte. Das ist in Niedersachsen eigentlich ganz in der Nähe von dort, wo Simon Niehus herkommt. Und dann vor einigen Jahren habe ich angefangen, intensiver, gut, ich gebe zu, hauptsächlich über das Internet, das macht es viel einfacher, aber intensiver Sachen zu erforschen, Namen zu sammeln, aber dann auch die verschiedenen Sachen, die in meiner Familie weitergegeben wurden, Fotos einzuscannen, Menschen zuzuordnen und habe dann angefangen, verschiedenste Friedhöfe ausfindig zu machen, in der Gegend, wo meine Eltern herkommen, wo sehr, sehr viele von meinen Vorfahren begraben sind. Man muss dazu sagen, in den USA wird ein Grab nach 25 oder 50 Jahren nicht weggemacht, sondern an sich, man hat dieses Grundstück gekauft und das Grab bleibt da. Und es ist für mich immer faszinierend gewesen, diese Dinge zu finden. Was mir allerdings auch aufgefallen ist, dass Leute, die diese Leidenschaft nicht teilen, die können irgendwie nicht so ganz begeistert sein, wenn ich dann anfange, von meiner Familiengeschichte zu erzählen. Es ist so ein bisschen. Also, keine Angst, ich habe es nicht vor, da hier noch einen Vortrag über meine Familiengeschichte zu halten, aber auf der einen Seite ist etwas, was mich begeistert, aber anderen Menschen sagen: Ja, wenn du meinst. Allerdings ist mir auch aufgefallen, dass wenn Leute doch einen persönlichen Bezug dazu herstellen können, dass doch ein bisschen Interesse geweckt wird, dass sie dem doch eher folgen wollen. Meine Brüder haben nicht so die Interesse an der Familiengeschichte wie ich, dass sie das erforschen würden. Aber wenn ich auf die Suche gegangen bin nach einem Friedhof, wo wir vorher überhaupt nicht gewusst haben, wo das ist, da sind sie gerne mitgegangen. Da haben sie sich auch gern umgeguckt, weil sie auch einen Bezug dazu hatten, weil es natürlich auch ihre Vorfahren sind, die da begraben sind. Oder zu Weihnachten, als Steffis Familie hier war. Ihre Geschwister haben eigentlich auch, und sie selber, im Prinzip kein Interesse an ihrem Stammbaum. Aber dann, als ein paar Fragen da über Weihnachten aufgekommen sind, ich habe gesagt, ja, ich habe hier Fotos, ich habe da verschiedene Dokumente, die ich euch zeigen kann. Ihre Geschwister hatten dann doch ein Interesse daran, weil sie einen Bezug dazu hatten. Nun, für viele hier wird heute eine große Erleichterung bringen. In unserer Reise durch die Geschichte machen wir heute den Wechsel von dem Alten Testament zu dem Neuen Testament. Und für viele von uns kommen wir jetzt endlich in einem Terrain, wo man sich besser auskennt, wo man sich wohler fühlt, wo man sich vielleicht einfach mehr zu Hause fühlt. Aber es ist auch, finde ich, ganz interessant, wir sagen, ah, endlich Neues Testament, endlich da, wo wir uns auskennen. Da schlägt man, wenn du eine Bibel dabei hast, schlag deine Bibel auf zu Matthäus 1, die erste Seite, das erste Kapitel von dem Neuen Testament. Und was findest du denn da? Ha, ha, ha. Ja? Der Stammbaum Jesu, ne? Wenn du vielleicht meine erste Folie hier dran werfen kannst. Ich habe hier einfach die ersten 5 Verse da auf eine Folie gemacht. Und wenn man sich das durchguckt, ein Name nach dem nächsten. Nun, manche von diesen Namen könnten manchen von uns ein bisschen mehr vertraut sein, wenn wir die alttestamentliche Geschichte kennen. Dann werden wir bei manchen Namen sagen, ach ja, den Namen, den kenne ich. Das habe ich schon mal gesehen. Ich kann ein bisschen was damit verbinden. Nun, wenn ich die spätere Verse da drauf gemacht hätte, wären viele Namen, wo man im Prinzip nichts damit anfangen kann. Namen, die man vielleicht nie zuvor gehört hat. Und man fragt sich dann an der Stelle, Matthäus, warum tust du uns das an? Ich gebe zu, häufiger, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, wem ich eine Bibel geschenkt habe, ich verschenke in der Regel erstmal das Neue Testament, dass die Leute sich erstmal mit Jesus vertraut machen können. Und ich habe manchmal darauf hingewiesen, wenn du mit Matthäus-Evangelium anfangen willst, darfst du ruhig die ersten 17 Verse überspringen. Ich habe keine Bauchschmerzen dabei, das zu sagen, einfach weil es diese ganz verschiedenen Namen sind und jemand, der die Bibel noch nicht wirklich kennt, liest diesen Namen und denkt, hä? Was soll denn das? Allerdings, also ich meine, ab Vers 18, da geht's wieder, da fühlen wir uns wohl zu Hause. Aber es ist auch interessant, warum hat Matthäus das dann gemacht? Warum tut er das uns an? Also, wenn du schon verschiedene Male hier gewesen bist, in dieser Reihe die Geschichte, wo wir die Geschichte aufzeichnen von der Schöpfung bis zur Offenbarung, was Gott in der gesamten Geschichte tut, dann hast du es verschiedene Male gehört, dass ich gesagt habe, also dass ich hier einen kurzen Umriss gemacht habe. Am Anfang hat Gott alles erschaffen, was es gibt. Er hat die Menschen gemacht, die eine besondere Gemeinschaft mit ihm haben sollen. Aber die Menschen haben sich von ihm abgewandt, sind ihre eigenen Wege gegangen. Und Gott hat dann einen Plan in Bewegung gesetzt, um eine Wiederherstellung dieser Beziehung möglich zu machen. Er hat einen Mann namens Abraham ausgewählt, um ein ganzes Volk aus ihm zu machen. Und wie seine Nachkommen sich vermehrt haben, waren sie in Ägypten, sie wurden zu Sklaven gemacht. Dort sind sie aber auch zu einem großen Volk geworden. Und Gott hat sie auf wunderbare Weise unter Mose Führung befreit. Und er hat sie in ein neues Land geführt und hat gesagt, das ist euer Land. Dort dürft ihr wohnen, allerdings. Ihr dürft nur so lange da wohnen bleiben, wie ihr die Treue zu mir haltet. Und wenn ihr die Treue nicht haltet, dann werdet ihr aus dem Land vertrieben werden. Und leider ist es genauso gekommen, dass die Menschen, die Israeliten, sich nicht an Gottes Wort gehalten haben. Und sie sind ins Exil geschickt worden. Und viele Jahre lang durften sie nicht wieder in das Land zurückkehren. Aber dann hat Gott die Türe geöffnet, dass sie doch wieder ins Land gehen konnten. Sie konnten das Land wieder aufbauen, sie konnten Jerusalem wieder aufbauen, sie konnten den Tempel wieder aufbauen. Im Prinzip, was ich soeben gemacht habe mit diesem kurzen Umriss der Geschichte, das ist genau das, was Matthäus macht, wenn er diesen Stammbaum von Jesus aufschreibt. Siehst du, das Matthäus-Evangelium wurde besonders mit jüdischen Lesern im Blick geschrieben. Das heißt, das sind Menschen, die mit diesem Namen vertraut sind. Menschen, die ihre Geschichte mit diesem Namen verbinden konnten. Also wenn sie diesen Namen durchlesen, haben sie einen Film abgespielt bekommen. Der Film der Geschichte ihres Volkes. Und so konnte Matthäus Verschiedenes für sie klar machen und er hat damit gezeigt, Gott ist die ganze Zeit am Wirken gewesen. Durch die gesamte Geschichte hat Gott gehandelt und jetzt setzt Gott sein Wirken fort. Und er macht etwas ganz Neues, etwas ganz Wunderbares. Und an dem Punkt schreibt er dann weiter mit der Geschichte von Jesus. Und an dem Punkt will ich jetzt auch weiter lesen. Ich lese die Verse 18 bis 25 von Matthäus 1. Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Jesus, Jesus Christus. Schon, dass Matthäus ihn als Jesus Christus bezeichnet, sagt, er ist König. Also als Elias hier gebetet hat auf Arabisch, habe ich versucht hinzuhören, ob ich irgendwelche Fetzen da vielleicht identifizieren kann. Und Elias, habe ich recht damit, dass ich Jesus Messias gehört habe? War das ein Teil von deinem Gebet? Ach so, Entschuldigung, okay. Did you say Jesus Messiah in your prayer? Yes, thank you. Yeah. Yes, exactly, thank you. Ich meinte das rausgehört zu haben, Jesus Messias. Also Messias ist das hebräische Wort, Christus ist das die griechische Version davon, also die Übersetzung davon, zu Deutsch der Gesalbte. Diese Bezeichnung, die haben damals Könige nicht gekrönt, sondern gesalbt. Jesus Messias. Jesus ist der Christus. Damit hat Matthäus unmissverständlich gesagt, Jesus ist König. Auch wenn er in ganz ärmlichen Verhältnissen geboren wird, ändert es nichts daran, dass er ein König ist. Und wie Matthäus sein Evangelium fortsetzt, sieht man es auch. Im Kapitel 2 lesen wir davon, dass die Sterndeuter aus dem Osten gekommen sind. Und wen haben sie gesucht? Den neugeborenen König der Juden haben sie gesucht. Wenn man Matthäus 5 bis 7 liest, wir kennen das als die Bergpredigt. Das ist die Bezeichnung, die wir normalerweise dafür hören. Jesus geht da verschiedenste Punkte von dem Gesetz durch und er präzisiert sie, er erweitert sie, wenn man will. Der König ist der, der das Gesetz gibt. Der König ist der, der das Befugnis hat, das Gesetz auszulegen. Und das tut Jesus. Aber mir ist auch bewusst, der Gedanke, einen König zu haben, ist uns hier schon ein bisschen fremd. Ich meine, wenn wir an Königen denken, denken wir nicht mehr an politische Macht. Wir denken vielleicht an die europäischen Königshäuser, wo diese Leute da repräsentative Funktionen haben und wo die Paparazzi immer hinterher sind, um ihre Fotos zu kriegen, um die in Zeitungen abzubilden. Also der Gedanke eines Königs ist uns ein bisschen fremd, es sei denn, wir denken dann mit Argwöhnen wahrscheinlich an irgendwelchen Politikern, die sich königlich auftun wollen, wie ein Erdogan oder ein Trump, wo wir denken, was machen die denn da? Die denken, dass die alles machen können, was sie wollen. Das ist vielleicht eher das, was wir mit einem König oder königlichem Verhalten verbinden würden. Aber Fakt ist, jeder von uns hat einen König. Und die Frage ist, wer ist dein König? Wer sitzt auf dem Thron in deinem Leben? Wer hat das Sagen? Vor vielen Jahren bin ich bei einer großen christlichen Konferenz gewesen, Willow Creek, wem das was sagt. Und das war in Oberhausen gewesen. Ich hatte damals in Mühlhausen gelebt, also war es eine ganz schöne Fahrt, um dahin zu kommen. Aber wirklich ganz tolle Tage, also fantastische Vorträge, Gottesdienste, Lobpreiszeiten, sehr inspirierend, sehr motivierend, viele gute Gedanken bekommen. Und also es waren 6.000 oder 7.000 Leute da, also wirklich ein ganz großes Ereignis auch. Und wie ich dann mich auf dem Heimweg gemacht habe, nachdem diese Konferenz zu Ende war, da bin ich alleine im Auto unterwegs gewesen und naja, wie das halt so ist, so Tagesträume und so, die da kommen. Ich habe gedacht, Mensch, wäre das nicht cool, wenn ich 2, 3 von diesen großen Namen, diese Redner, die da gesprochen haben, hier mit dem Auto hätte. Ich könnte die mit nach Mühlhausen nehmen und morgen meine Gemeinde überreichen. Ja, heute wird der Bill Hybels, Pastor von einer Gemeinde mit 20.000 Mitgliedern, für uns die Predigt halten. Tut mir leid, solche Spinnereien kommen mir eben manchmal. Und naja, es war natürlich nicht der Fall. Und daher, wie ich da lang gefahren bin, ist mir auch in den Sinn gekommen, Freunde von Steffi und mir, die wohnten bloß circa 2 Kilometer von der Autobahn ab. Und ich meine, das war auch auf einer Entfernung, wo wir nicht einfach mal für ein paar Stunden hinfahren konnten, sondern es dauerte ein paar Stunden, um dahin zu fahren. Ich dachte, Mensch, wenn ich so in der Nähe bin, kann ich einfach mal anhalten und klingeln. Die haben keine Ahnung, dass ich hier unterwegs bin, völlig unvorangemeldet. Aber wenn es ihnen nicht passt oder wenn sie nicht zu Hause sind, hat es mich was, vielleicht 10 Minuten gekostet. Also kann ich einfach mal mein Glück probieren. Und ich, das waren Freunde von uns, die also zu der Zeit noch nicht verheiratet waren, aber zusammen gewohnt haben. Und ich bin dann dahin, habe geklingelt und der Mann kommt runter. Ach, hi, willst du auf einen Tee hochkommen? Und ich dachte, also die machen guten Tee, ich bin gerne auf einen Tee hochgegangen, aber es war fast, als hätte er mich erwartet oder sowas. Also, es war für mich irgendwie komisch, dass er das so ganz selbstverständlich sagte. Klar, gehe ich mit hoch. Und er hat mir erklärt, dass sie nicht da war, sie war gerade weg zu einer Fortbildung oder sowas. Und er hat dann Tee gemacht und wir haben uns dann im Wohnzimmer hingesetzt und er sagt, weißt du, es ist ganz komisch. Ich hatte gerade darüber nachgedacht, an dich zu schreiben. Und dann stehst du vor der Tür. Und er hat mir erzählt, dass also seine Freundin, sie ist christlich erzogen und ihr Glaube war oder ist etwas, was ihr sehr wichtig ist. Er ist eben nicht christlich erzogen. Das war für ihn eigentlich alles neu. Und sie hatten sich sehr viel darüber unterhalten. Und naja, es bewegte sich was in ihm, aber er wollte mit jemandem anderen reden als mit ihr über diese verschiedenen Fragen. Und er hatte gesagt, er wollte eigentlich an mich schreiben und da bist du. Und wir haben uns dann über den Glauben unterhalten und was das bedeutet, Christ zu sein. Und an einem Punkt habe ich ihn gefragt, kannst du mir vielleicht ein paar Blatt Papier geben? Ich möchte ein paar Zeichnungen machen, die das vielleicht bildlicher machen. Und ja, da hat er nicht einfach irgendwelches Papier geholt, sondern hat sein eigenes Zeichenbuch geholt. Ich sollte vielleicht dazu erklären, er ist Kunstlehrer und begnadeter Künstler, muss ich sagen. Also Zeichnen, Malen, Fotografie, verschiedenste Dinge. Also wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Und er gibt, und ich bin dann in der Hinsicht wirklich das Gegenteil. Sagen wir es einfach so. Wenn mein Strichmännchen als solche zu erkennen ist, bin ich schon zufrieden. Er gibt mir sein Zeichenbuch und sagt, ich soll meine Zeichnungen in sein Zeichenbuch reinmachen. Ich dachte, also von der Qualität her sind sie deines Zeichenbuches nicht würdig. Nee, ist gut, ich will die da drin haben. Okay, er wollte es nicht anders. Und ich weiß nicht, ja. Das ist das erste Bild, was ich gezeichnet habe. Also ich habe euch vorgewarnt wegen der Qualität, okay? Ich habe gesagt, unser Leben ist wie dieser Kreis hier. Und wir haben alle einen Thron in unserem Leben. Und wer auf diesem Thron sitzt, das ist der, der das Sagen hat in unserem Leben. Und bei vielen Menschen ist es so, dass für sie es eigentlich ganz selbstverständlich ist, dass sie selber auf dem Thron in ihrem Leben sitzen. Und für viele Menschen ist es auch so, dass sie nicht wirklich eine Berührung mit dem christlichen Glauben haben. Das hat gar keine Bedeutung für sie. Das heißt, Jesus ist außerhalb von dem Leben. Und dann habe ich gesagt, gibt es Technik? Naja, kannst du zum nächsten? Ach, okay, gut. Habe ich das gemacht oder ja? Menschen, die was von Jesus gehört haben, vielleicht Menschen, die Jesus richtig gut finden, tolle Lehre, tolle Geschichten erzählt, viele gute Weisheiten, wo man sagt, ja, also Jesus, den finde ich gut. Da sind wirklich ganz tolle Sachen dabei. Aber, es gibt immer dann Aber. Ne? Jesus kann manchmal ziemlich herausfordernd sein. Manchmal verlangt er ganz schön viel. Und ich habe viele Gespräche mit Menschen gehabt, die gesagt haben, ja, Jesus finde ich toll. Menschen, die auch regelmäßig in einen Gottesdienst gegangen sind. Aber es gibt da Punkte, das darf man nicht so eng sehen. Das darf man nicht so verbissen sehen. Jesus finden sie gut, aber wenn es auf den Grund kommt, wenn es heißt, wer hat hier das Sagen, wessen Wort ist die letzte Instanz, dann sind sie selber noch auf dem Thron. Wenn das, was Jesus sagt, zu ihrer Lebensweise, zu ihrer Vorstellung, zu ihrem ethischen Verständnis nicht passt, dann hat Jesus zurückzustehen. Und dann gibt es den Fall, wo wir uns selber zurückstellen und Jesus auf den Thron setzen und sagen, Jesus ist König. Was er sagt, soll sein, auch wenn das mir nicht passt. Auch wenn ich es mir anders wünschen würde. Auch wenn ich eine andere Vorstellung hatte. Er soll König sein. Nun, man kann vieles christlich tun. Man kann an christlichen Werten ausgerichtetes Leben führen. Aber das macht einen noch nicht zum Christen. Ein Christ setzt Jesus auf den Thron. Ein Christ stellt sein Denken, sein Handeln um Jesu Anweisungen zu folgen. Lebt in Beziehung mit Jesus und ein Christ lässt sich von Jesus korrigieren, lässt sich von Jesus verändern. Ein Christ sagt, Jesus, du bist König. Du sollst auf dem Thron herrschen über mein Leben. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Das ist nicht einfach. Das ist kein leichter Schritt. Aber wenn wir wirklich erleben wollen, wie es ist, in Beziehung mit Gott zu leben, wenn wir wirklich erleben wollen, was Gott mit uns möchte, was er durch die gesamte Geschichte schon in Bewegung gesetzt hat, dann müssen wir es lernen, ihn auf den Thron zu setzen, ihn an erster Stelle sein zu lassen. Ich habe diese Zeichnung in seinem Zeichenbuch gezeichnet und ihn auch gefragt, wo siehst du dich? Und, du bist weitergegangen, ne? Kannst du zwei zurückgehen? Ja. Er hat an dem Tag gesagt, ich bin hier. Und ich schätze das. Ich meine, ich denke, es ist wichtig, dass wir mit uns selber ehrlich sein sollen. Dass wir nicht versuchen, uns selber und Gott irgendwas vorzumachen. Das bringt eh nichts, weil er weiß ohnehin, wie es tatsächlich aussieht. Er weiß auch, was für uns ein Hindernis ist, ihn auf den Thron zu setzen. Und wenn du mit dir jetzt ringst, wenn du sagst, naja, warte hier, kann ich nicht ein bisschen auf dem Thron sein? Muss ich nicht selber mein Leben leben? Ja, natürlich leben wir unser Leben. Aber wir haben die Entscheidungsgewalt, wer auf dem Thron sitzt und wer das Sagen hat. Ein paar Wochen später habe ich eine Postkarte von ihm bekommen. Und wenn du dann wieder zwei vorgehst, danke. Er hat sich entschieden. Er hat sich überlegt. Er hat darüber gebetet. Es war ein Prozess für ihn. Aber er hat sich entschieden, Christus auf den Thron zu setzen. Das war der Weg, den er gehen musste. Ich meine nicht, dass er gezwungen wurde, Christ zu werden. Ich meine, dass er diesen Prozess sehr bewusst gemacht hat. Für jeden mag der Weg ein bisschen anders aussehen, wie wir diese Wege, wie wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen. Aber jeder von uns hat einen Thron in unserem Herzen. Und jeder von uns entscheidet, wer auf diesem Thron sitzt. Jesus kommt nicht rein und schubst dich runter. Aber er ist da und fragt, willst du wirklich wissen, wie ein erfülltes Leben aussieht? Zu Weihnachten feiern wir die Geburt des Königs. Aber es ist natürlich so eine Sache, es ist eine gewisse Gefahr dabei, zu dieser gewissen Jahreszeit, dass wir von blinkenden Lichtern und Regale voll mit Sachen, die sonst das Jahr über nicht da sind und mit Gedanken von Geschenken, die wir kaufen müssen, Feste, die vorzubereiten sind, Feiern, die aufgearbeitet werden müssen. Und weißt du, ich will nicht sagen, dass irgendetwas davon schlecht ist. Ich meine, wir mögen Spekulatius und Glühwein und all diese schönen Sachen. Wir finden es auch toll, einander Geschenke zu geben. Aber die Gefahr ist trotzdem da, dass wir dabei abgelenkt werden von dem, worum es wirklich geht. Dass der König zu uns gekommen ist. Dass Gott selber als Mensch geboren wurde. Und was das bedeutet. Und der König fragt, wer sitzt auf dem Thron in deinem Herzen? Wer hat das Sagen? Wer hat das letzte Wort? Wer ist die letzte Instanz, wenn es um eine entscheidende Lebensfrage geht? Gott hat Geschichte geschrieben, vom Anfang an. Und wo wir unsere eigenen Wege gegangen sind, ist er uns hinterhergekommen und hat gesagt, ich möchte an deinem Leben beteiligt sein. Ja, ich möchte gern König über dein Leben sein. Und in Jesus haben wir einen König, der uns gut versteht. Denn er hat im Leben alles durchgemacht. Er war kein reicher König. Der hatte kein Reichtum in seinem Leben hier auf der Erde. Der hat immer ein sehr einfaches Leben geführt. Er hat alles durchgemacht. was wir als Menschen durchmachen. Und er ist den ultimativen Schritt als König gegangen. Er war kein König, der verlangt hat, ihr habt das zu tun, was ich will, auf dass es mir gut geht. Er hat gewusst, dass er als König den Schritt gehen musste, den wir nicht gehen konnten. Er ist für uns gestorben. Er hat sein Leben gegeben, auf das wir neue Hoffnung haben können. Ja, die Herrscher dieser Welt können an vielen Stellen davon ganz schön was lernen. Ein König, der bereit ist, sich selber zu opfern, weil er weiß, dass sein Volk, dass alles Volk auf ihn angewiesen ist. Wir lesen auch in Hebräer 4, Vers 15. Wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem, wie wir, in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Jesus kennt die Herausforderungen des Lebens. Er kennt die Schwierigkeiten, die Probleme, mit denen du dich auseinandersetzt. Naja, du sagst, ach, das war eine ganz andere Zeit, der kann das gar nicht kennen. Davon abgesehen, dass er König über alle Zeiten ist, die Grundprobleme, die wir erleben, das sind Probleme, die die Menschheit schon immer erlebt hat. Vielleicht ein bisschen unterschiedlich gefärbt, vielleicht etwas andere Facetten. Aber die Herausforderungen des Lebens, die haben sich nicht wirklich verändert. Jesus kennt deine Situation. Er weiß auch um die Kämpfe, die du in dir selber führst, um die Fragen, die du hast. Er kennt dich und er kennt deine Situation. Er kennt die Beziehungsherausforderungen, mit denen du dich konfrontiert siehst. Er kennt die Kämpfe, die du in dir selber hast. Und er sagt, er lädt dich ein, lass mich König über dein Leben sein und ich werde dich führen. Und du wirst niemals allein sein. Wir können Gott loben und danken, dass er seinen Sohn zu uns gesandt hat, dass wir wirklich das Leben haben können. Aber wer wird bei dir auf dem Thron sitzen? Wer darf das letzte Wort haben? Wir wollen jetzt Zeit nehmen für eine Gebetsgemeinschaft, dass man laut oder leise beten kann. Diese Gebetsgemeinschaft werden wir dann mit dem Vaterunser abschließen. Ich hatte vorhin von der Bergpredigt gesprochen. Das Vaterunser finden wir auch in der Bergpredigt. Und wenn wir das Gebet dann gemeinsam sprechen, möchte ich dich bitten, achte ganz besonders auf die letzten Sätze, die wir da sagen. Wir wollen zusammen beten.